Guten Tag, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir haben ein sehr wichtiges und grundlegendes Thema vor uns. In 3 Stunden wollen wir uns einen Überblick geben. Das Zentrum ist Jesus Christus im ersten und im zweiten Teil. Aber der erste Teil ist das Alte Testament, eine ganze Bibliothek, eine Sammlung von 39 Büchern. Und es zieht sich vom ersten Buch darin, 1. Mose, bis zum letzten Malachi, ein Thema hindurch. Gott gibt eine Verheißung. Der Messias, der verheißene Erlöser, wird einmal kommen. Und nachdem Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, wurde das Neue Testament verfasst, eine Sammlung von 27 Büchern. Und das Thema, das sich vom ersten bis zum letzten Buch, von Matthäus bis Offenbarung durchzieht, ist das Thema Erfüllung. Also so wie das Alte Testament die Verheißung ist, das Neue Testament die Erfüllung, der Messias ist gekommen. Die Bücher des Alten Testaments wurden gemäß der strikten Chronologie der Bibel geschrieben ab dem Auszug Israels aus Ägypten 1606 vor Christus bis zum letzten Propheten, wie gesagt, Malachi 400 vor Christus. Die Bücher des Neuen Testaments wurden in einem viel kürzeren Zeitraum geschrieben, nämlich zwischen 32 und 100 nach Christus. 32 markiert das genaue Jahr des Sterbens, des Leidens des Herrn Jesus, seiner Auferstehung. Und das Jahr 100 ist das Jahr ungefähr, in dem der letzte Apostel verstorben ist, Johannes. Diese Bibel beschreibt von Anfang bis zum Schluss Gottes Weg von der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, so beginnt die Bibel, bis zur Neuschöpfung, die in Offenbarung 21 beschrieben wird. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und alles, was dazwischen vergeht an Zeit, wird in 1. Mose bis Offenbarung beschrieben. Aber das Zentrum ist immer Jesus Christus, der Sohn Gottes. Also er ist das Zentrum sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und nun stellt sich die Frage, ist es einfach eine einheitliche Zeit von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung oder kann man das weiter einteilen in Epochen? Nun, es gibt viele, die sagen, nein, das sollte man nicht tun, denn eine weitere Einteilung als Altes und Neues Testament, das wäre Dispensationalismus. Und Dispensationalismus, der Glaube an verschiedene Dispensationen, also verschiedene Zeitalter, das sei etwas ganz Unbiblisches. Nun, wir wollen dem auf die Spur gehen. Wir lesen Epheser 1, Vers 20 und 21. Er, Gott, setzte ihn, Christus, zu seiner Rechten. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, griechisch Aion, sondern auch in dem zukünftigen. Hier spricht der Apostel Paulus über dieses Zeitalter und über ein zukünftiges Zeitalter. Also allein in diesem Vers werden zwei verschiedene Zeitalter unterschieden. Das griechische Wort Aion bedeutet Zeitalter, Zeitlauf, Welt, Ewigkeit. Aber hier ist es klar, es ist nicht Ewigkeit, wenn es heißt, dieser Aion und der zukünftige Aion. Dann kann ja dieser nicht ewig sein. Also muss man übersetzen mit Zeitalter. Und jetzt ist es ganz wichtig, den jüdischen Hintergrund zu beachten. Im rabbinischen Judentum wurde ganz klar unterschieden. Diese Unterscheidung kommt an vielen Stellen in der rabbinischen Literatur vor. Da wird unterschieden zwischen Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, sagen die Rabbiner, und Ha'olam Haba, das ist das kommende Zeitalter, wenn der Messias einmal über die ganze Welt in Frieden regieren wird. Und jetzt merken wir, das ist ja eigentlich genau das, was der Apostel Paulus hier erwähnt. Ich meine, man könnte ja sagen, die rabbinische Ansicht, das ist einfach jüdische Theologie und Fantasie. Aber wir sehen, nein, das wird im Neuen Testament durch den Heiligen Geist bestätigt. Also, wenn wir diesen Zeitlauf von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung anschauen, da zeichnen wir schon mal ein, zwei Zeitalter, das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Die Herrschaftszeit des Messias. Hier sehen wir noch das Kreuz und es ist so, ich habe jetzt das gegenwärtige Zeitalter ein bisschen vor dem Kreuz beginnen lassen. Warum? Weil eben dieser Ausdruck nicht nur in Epheser 1 vorkommt, bei Paulus, nach dem Kreuz. Epheserbrief wurde geschrieben im Jahr 62 nach Christus. Aber der Herr Jesus verwendet diese Ausdrucksweise zum Beispiel auch in Matthäus 12. Vor dem Kreuz spricht er von einer bestimmten Sünde, die nicht vergeben wird, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Also er spricht auch so und bestätigt auch so diese rabbinische Sichtweise und macht klar, das ist biblisch. Und es gibt noch mehr Stellen im Neuen Testament, wo diese Unterscheidung gemacht wird, dieses Zeitalter, das zukünftige. Wir schauen noch eine andere Stelle an. Und zwar spricht Epheser 1, Vers 10 über die Zeit, wenn Jesus Christus über die ganze Welt herrschen wird. Also ist uns klar, da geht es um das zukünftige Zeitalter. In Epheser 1, Vers 10 spricht Paulus so darüber. Für die Verwaltung, griechisch Oikonomia, der Fülle der Zeiten, da hat Gott geplant, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Und Christus ist ja das griechische Wort für Messias. Alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Messias. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Und so weiter. In diesem Vers wird gesprochen über das tausendjährige Friedensreich. Denn Offenbarung 20 enthüllt uns, dass diese künftige Herrschaftszeit des Messias auf der Erde 1000 Jahre dauern wird. Und dieses Reich wird hier genannt die Fülle der Zeiten. Das wird also der Höhepunkt sein von all den Zeiten ab der Schöpfung bis dann hin zur Neuschöpfung. Aber hier spricht Paulus über die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Und dieses Wort Verwaltung ist interessant. Griechisch Oikonomia. Und das bedeutet Haushaltung. Oikos bedeutet auf Griechisch Haus. Und Nomos, Gesetz. Also Haushaltung oder Gesetz eines Haushaltes. Darum kann man übersetzen Hausgesetz oder Verwaltung. Oder man kann sagen Dispensation. Das hängt zusammen mit dem englischen Wort to dispense, das heißt verwalten. Und in der lateinischen Übersetzung der Bibel, in der Vulgata, wurde hier für Verwaltung das Wort gesetzt dispensatio. Also genau der Ausdruck, von dem man den Begriff Dispensationalismus, die Lehre von verschiedenen Heilszeitaltern, herleitet. Wenn also jemand sagt, Dispensationalismus, das ist etwas Unbiblisches, dann muss man eben erklären, was der Ausdruck bedeutet und wo er herkommt. Und dann sehen wir, natürlich kommt das aus der Bibel. Es meint eben Oikonomia. Und das bedeutet also, die Oikonomia der Fülle der Zeiten, Das bedeutet, dass Gott bestimmte Grundsätze aufgestellt hat, die Geltung haben werden im tausendjährigen Friedensreich. Zum Beispiel wird dort die Gerechtigkeit herrschen. Das heißt, wenn sich jemand im tausendjährigen Friedensreich auflehnt gegen die Regierung des Herrn Jesus, dann wird er sterben müssen. Darum steht auch im Psalm 101 am Schluss, dass Gesetzlose jeden Morgen hingerichtet werden. Das ist ganz anders heute, nicht wahr? Es gibt so viele Rebellen in dieser Welt, aber die werden nicht einfach gleich hingerichtet. Und schon gar nicht von Gott hingerichtet. Aber das sind Gesetzmäßigkeiten, die eben im tausendjährigen Reich gelten werden. Und es gibt noch viel mehr. Es wird eine Zeit sein von absolutem Frieden. Heute haben wir keinen Frieden in dieser Welt. Das Gegenteil. Gewalt und Chaos und Hass und Bosheit. Aber die Verwaltung der Fülle der Zeiten wird eben anders sein. Und so kann man also erklären, Dispensationalismus, der Ausdruck bedeutet die Einteilung der biblischen Geschichte in verschiedene Dispensationen. Also Zeitalter, die charakterisiert sind durch ganz bestimmte Haushaltsgesetze. Das ist ja für Kinder manchmal ein bisschen schwierig. Da sagt man zu Hause etwas, bei uns gilt das so und so, und dann sagen die, ja, aber bei Müllers, die Kinder dürfen. Und da muss man erklären, ja gut, die dürfen, weil das ein anderer Haushalt ist. Und in diesem anderen Haushalt gelten andere Prinzipien. Aber bei uns ist das so. Zum Beispiel, man darf bei Müllers mit den Schuhen nach Hause kommen und muss sie nicht ausziehen. Und in einem anderen Haushalt sagt man, nein, wer heimkommt, muss Hausschuhe tragen. Ja, das sind unterschiedliche Prinzipien. Für Kinder manchmal schwierig zu verstehen, aber man muss das akzeptieren. Und so ist es auch mit den Zeitaltern. Und das war mir jetzt wichtig, dass man diesen Begriff Dispensationalismus versteht. Weil er wird so oft verwendet und eigentlich weiß kaum jemand, was das Wort eigentlich bedeuten soll. Nun, wir haben gesehen, das gegenwärtige Zeitalter, das zukünftige, aber das zukünftige ist von einer ganz besonderen Verwaltung, von einem ganz besonderen Hausgesetz geprägt. Man könnte also auch übersetzen, die Haushaltung der Fülle der Zeiten in Epheser 1, Vers 10. Und dann versteht man, ein deutscher Ausdruck für Dispensation wäre Haushaltung. Wir unterscheiden also verschiedene Haushaltungen in verschiedenen Zeitepochen. Aber das Zentrum bleibt immer Jesus Christus, auch wenn eben die Prinzipien von einem Zeitalter zum anderen sich ändern können. Und wir könnten auch übersetzen, die Dispensation der Fülle der Zeiten. Oder, wie wir gesehen haben, man könnte noch andere Ausdrücke verwenden. Es ist einfach wichtig, dass man erklärt, was man meint, wenn man von diesen Dingen spricht. Jetzt wollen wir noch eine andere Stelle anschauen. Kolosser 1, Vers 26. Da spricht Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Und von diesem Geheimnis sagt er, das war im Alten Testament nicht bekannt. Das ist erst jetzt neutestamentlich geoffenbart worden. Und er sagt das so, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Insgesamt findet man ja in den Briefen von Paulus 8 Geheimnisse. 8 Wahrheiten, die im Alten Testament verborgen waren und erst neutestamentlich mitgeteilt sind. Und da sagt er also von einem solchen Geheimnis, das war von den früheren Zeitaltern her verborgen. Durch all die Generationen während dieser Zeitalter hindurch war das verborgen, unbekannt. Jetzt als Kontrast zu diesen früheren Zeitaltern ist es geoffenbart worden. Nun sehen wir, da wird von früheren Zeitaltern gesprochen. Und zwar in der Mehrzahl. Und wir haben doch in der Schule gelernt, zwar haben die Lehrer das uns nicht so genau gesagt, aber es sollte eigentlich das bedeuten. Wir unterscheiden im Deutschen zwischen Singular, das bezeichnet Dinge, die einmal vorkommen, und Plural, das sind Dinge, die mehrmals vorkommen, das heißt zwei und mehr. Es kann auch tausend sein oder eine Million. Aber Plural ist mindestens zwei. Und nun hilft das uns beim Bibellesen. Wenn hier gesprochen wird von den Zeitaltern, dann bedeutet das, es gab mindestens zwei Zeitalter. Schon früher. Ja, und damit haben wir, wenn wir allein Epheser 1, 21 und Kolosser 1, 26 nehmen, haben wir bereits vier Zeitalter. Und damit haben wir eigentlich die ganze Lehre der Bündnistheologie, wie man das nennt, vom Tisch gewischt. Denn die sagen, diese Einteilung in Zeitalter, in Dispensationen, das sei nicht biblisch. Okay. Aber diese zwei Stellen machen uns klar, es gibt in der Bibel mindestens vier Zeitalter. Es können auch noch mehr sein, aber mindestens vier. So einfach kann man nicht immer etwas widerlegen, nicht wahr? Zwei Stellen und alles ist klar. Aber da ist es so. Bei der Bündnistheologie muss man sagen, schlicht falsch. Und dieser manchmal richtige allergische Hass gegen Dispensationalismus ist unbegründet in der Bibel. Ja, wir gehen zu unserem Schema. Und wir sehen jetzt also, es gibt das gegenwärtige Zeitalter, das zukünftige Zeitalter und es gibt mindestens zwei frühere Zeitalter. Nun möchte ich noch einen Vers lesen aus Jeremia 31 bis 32. Dort verheißt Gott im Alten Testament, dass einmal ein neues Testament kommen wird, ein neuer Bund. Und zwar steht da, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag oder zu der Zeit, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Hier wird also gesprochen über einen neuen Bund, den Gott mit Israel, mit dem zwölfstämmigen Volk, Haus Israel, 10 Stämme, Haus Juda, die 2 Stämme, schließen werde. Und zwar, wenn man Jeremia 30, 31, 32, 33 liest, dort geht es um die Zeit, wenn der Messias einmal über die ganze Welt in Frieden herrschen wird. Also es geht um das tausendjährige Reich. Und da wird erklärt, also am Anfang der Fülle der Zeiten, am Anfang des zukünftigen Zeitalters, da wird Gott einen Bund schließen, offiziell mit Israel. Interessant. Also ein Zeitalter, das beginnt mit einem Bund. Und das wird hier nun in Kontrast gestellt mit dem Auszug aus Ägypten und dem Bundesschluss, den Gott mit Israel vollzogen hatte am Sinai, 2. Mose 19. Das war eigentlich der Beginn einer ganz neuen Epoche. Von da an hatte Gott auf dieser Erde ein Volk, das er nannte mein Volk. Das war vorher anders. Also da beginnt effektiv eine Zeit mit neuen Prinzipien. Und tatsächlich, gerade am Anfang wird dann der Bund vom Sinai geschlossen und Gott gibt Israel all die Befehle, all die Gebote der Tora, des Gesetzes Mose. Und da finden wir ganz viele Gesetze, die hatten vor dem Auszug aus Ägypten nicht gegolten. Zum Beispiel, es gab kein Sabbatgebot. Aber da sagt Gott in 2. Mose 31 ganz ausdrücklich, der Sabbat ist das Zeichen des Bundes mit den Kindern Israel. Also dieser Bund wird mit Israel geschlossen, nicht mit den anderen Völkern. Und ein besonderes Zeichen dieses Bundes ist eben gerade, dass sie den Sabbat halten sollen. Aber das ist ein neues Prinzip, ein neues Hausgesetz, das vorher nicht galt. Und so sehen wir also, da beginnt auch ein Zeitalter. Und am Anfang dieses neuen Zeitalters schließt Gott einen Bund. Und das könnte uns auf die Idee bringen, wie ist das mit anderen Zeitepochen, die man so klar abgrenzen kann, beginnen die auch mit einem Bund? Wenn man sich das überlegt, kommt man schließlich auf folgende Bündnisse, die am Anfang einer neuen Zeitepoche in der Bibel stehen. Nämlich der Bund mit Adam in 1. Mose 1 bis 2. Und das wird ausdrücklich ein Bund genannt in Hosea 6, Vers 7. Es wird dort gesagt, dass Adam schließlich diesen Bund gebrochen habe. Das ist der Sündenfall. Also, Gott hat mit Adam einen Bund geschlossen, und das war ganz am Anfang. Da begann die allererste Epoche in der Heilsgeschichte. Aber später, nach der Sintflut, da beginnt auch eine ganz neue Zeit. Die Sintflut hat gewissermaßen einen Schlussstrich gesetzt unter ein Zeitalter von Adam bis dahin. Und wie geht es weiter? Gott schließt mit Noah einen Bund. 1. Mose 9. Und das ist so eine gewisse Zeit, bis dann Abraham kommt. Und Gott schließt mit Abraham einen ganz speziellen Bund. Und da beginnt eine neue Zeit, wo Gott verheißt, dass er aus den Nachkommen von Abraham einmal sein eigenes Volk bilden werde. Also der Bund mit Abraham, beschrieben in 1. Mose 12 bis 22. Dann haben wir bereits gesehen, mit dem Auszug aus Ägypten beginnt eine neue Zeit. Gott hat jetzt ab dieser Zeit ein Volk. Und da schließt er zu Beginn einen Bund mit Israel am Sinai. Später finden wir die Tatsache, wie Gott mit König David einen ganz speziellen messianischen Bund schließt. Und mit seinem Königshaus. Psalm 89, Vers 3 spricht von diesem Bund mit David. Und in 2. Samuel 7 wird uns erklärt, wie Gott da mit David eben diesen Bund geschlossen hat. Und später finden wir einen Bund mit Zedekia. Das ist meistens für Bibelleser gar nicht so bekannt. Das ist etwas, was oft überlesen worden ist, aber der ist ganz, ganz wichtig. Der Bund mit Zedekia. Und Gott nennt diesen Bund in Hesekiel 17 mein Bund. Und klagt dann Zedekia an, dass er diesen Bund gebrochen habe. Ja, und in 2. Chroniker 36, Vers 13 sehen wir, wie dieser Bund von Gott geschlossen wurde mit Zedekia, und zwar über Nebukadnezar. Und Zedekia musste Nebukadnezar schwören, Bündnistreue schwören, aber dieser Bund war nicht einfach ein Bund mit Babylon, sondern Gott sagt, das ist mein Bund. Und wir haben schon gesehen, in Jeremia 31, der neue Bund mit Israel. Interessant, es gibt 7 Bündnisse am Anfang von 7 Zeitaltern. Also wir versuchen uns das einzuprägen, der Bund mit Adam, der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund mit Israel am Sinai, der Bund mit David, der Bund mit Zedekia, der Bund mit Israel. Wir haben 2 Bündnisse mit Israel. Und sehen wir, die haben eine besondere Position. 7 Bündnisse, wo ist die Mitte? Natürlich Nummer 4. Das ist der alte Bund mit Israel. Und 7 das ist gewissermaßen die Krönung aller Bündnisse, das ist der neue Bund mit Israel. Also der alte und der neue Bund, die sind positioniert in allen diesen Heilszeitalterbündnissen. Der eine ist in der Mitte, der andere ist die Krönung Nummer 7. Aber wir können noch mehr feststellen. Bei allen diesen Bündnissen gibt es immer die gleiche Grundstruktur. Und das ist fantastisch, wenn man das mal erkannt hat. Und das zieht sich ganz streng durch alle Zeitalter. Also wenn jemand sagt, ja, das ist so eine theologische Erfindung, dieser Dispensationalismus, muss man sagen, wie bitte? Wer hat das geplant, dass es genau so strukturiert ist und es geht vollkommen auf? Durch die ganze Bibel hindurch, vom Anfang bis zum Ende. Und das Erstaunliche ist ja, die frühen Bibelschreiber, die wussten ja noch nicht, was die späteren einmal schreiben würden. Aber wenn wir die ganze Bibel nun haben, vollständig, mit dem letzten Buch, der Offenbarung, dann haben wir die ganze Enthüllung Gottes in unseren Händen, schriftlich. Und da sehen wir, dann gibt es ein Puzzle, das vollkommen aufgeht. So harmonisch. Ja, ich beschreibe die Grundstruktur eines Zeitalters. Wir haben immer einen Anfang, bei dem Gott einen Bund schließt. Und dieser Bund mit dem Menschen ist verbunden mit Segen Gottes. Gott segnet. Aber dann gibt es eine Entwicklung. Und diese Entwicklung ist immer traurig. Der Mensch erweist sich Gott gegenüber als untreu. Das zieht sich also durch die ganze Bibel hindurch. Bei allen 7 Zeitaltern. Da wird deutlich, dass der Mensch eben ein gefallenes Geschöpf ist. Gott ist treu, aber der Mensch erweist sich als untreu und so gibt es einen Niedergang, der sich immer weiterentwickelt. Und zwar, bis es so schlimm wird, dass Gott eingreifen muss mit Gericht. Und das, was mit Segen begonnen hatte, endet mit Fluch. Und gleich nach dem Gericht schließt Gott einen neuen Bund. Mit Segen, aber der Mensch ist untreu, es gibt einen Niedergang und schließlich endet das mit Fluch und Gericht. Aber dann sehen wir in der Bibel, dass Gott wieder einen Bund schließt mit Segen. So geht es weiter, ganz konsequent. Und zwar immer so, ein guter Anfang, wo Gott einen Bund schließt und Segen gibt, eine traurige Entwicklung und drittens ein Ende, das Gericht fordert. Und das alles zusammen nennt die Bibel ein Heilszeitalter. Griechisch Aion und das entsprechende Wort im Hebräischen ist eben Olam. Das übrigens, wie das griechische Wort, bedeutet Ewigkeit oder Zeitalter. Haolam. Also dieses Zeitalter, Haolam, Haba, das künftige Zeitalter. Ja, jetzt sind wir ausgerüstet. Das war vielleicht ein bisschen trocken, aber das hilft uns jetzt, um eben Früchte zu ernten. Und so schauen wir uns das erste Heilszeitalter an, von Adam bis zur Sintflut. Es beginnt in 1. Mose 1 und 2 mit der vollkommenen Schöpfung. Alles, was Gott erschafft, ist wunderbar. Und immer wieder sagt Gott, dass es gut war. Und schließlich, als das Letzte erschaffen worden war, die Frau, sagt Gott, dass alles sehr gut war. Das ist noch ermutigend für die Frauen, ja? Vorher war es gut und mit ihrem Entstehen, da wird die Welt sehr gut. Und wir sehen da auch in 1. Mose 2, wie Gott einen wunderbaren Garten einrichtet, das Paradies in Eden. Also wunderbare Umstände, Gott stellt sich Adam gegenüber vor als Herr und Gebieter. Darum wird Gott auch in 1. Mose 1 immer genannt, wenn es heißt, und Gott sprach, Elohim. Elohim ist der Name Gottes, der der Schöpfer ist und auch der Erhalter des ganzen Universums. Aber in 1. Mose 2, wo dann im Detail beschrieben wird, wie Gott mit Adam einen Bund schließt, da wird Gott genannt Yahweh. Und Yahweh, das heißt der Ewige, der Unwandelbare, ist aber ganz besonders der Name, den Gott für sich verwendet, wenn er sich vorstellt als der, der mit dem Menschen in Gemeinschaft sein will und mit ihm einen Bund schließt. Und darum steht in Kapitel 2 immer der Herr Gott. Der Herr Gott. Yahweh, der einen Bund schließt. Gott, der in 1. Mose 2 immer noch als Schöpfer vorgestellt wird. Und wir sehen da in 1. Mose 1, wie Gott Adam und Eva als Ehepaar erschafft und sie segnet. Und er segnet sie mit Fruchtbarkeit, gibt auch den Auftrag, sich zu vermehren. Er gibt auch den Auftrag zur Verwaltung der Natur. Nicht einen Auftrag, um die Natur zu zerstören, sondern mit Intelligenz die Ressourcen zu benutzen. Aber eben sie benutzen und einsetzen. Gott gibt Anweisung zu vegetarischer Nahrung. Alles grüne Kraut dürfen sie essen und auch alle Früchte. Von Fleisch wird nichts gesagt. Also hier haben wir ein Hausgesetz mit vegetarischer Ernährung. Aber wir werden dann gleich sehen, im nächsten Zeitalter gibt es da eine Änderung des Hausgesetzes und Gott erlaubt dann auch Fleischgenuss. Ja, eben. Es ist eben ein anderes Zeitalter ab Noah. Und da gelten dann andere Prinzipien. Aber wir müssen auch sehen, es gibt viele Prinzipien, die gelten durch alle Zeitalter hindurch. Aber es gibt Prinzipien, die ändern von einem Zeitalter zum anderen. Ja, ich habe gesagt, sie dürfen alles essen, da an Pflanzen und Früchten. Aber es gibt doch eine Ausnahme. Von einem Baum dürfen sie nicht essen und das war ein Gehorsamstest von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun, sehr bald sehen wir die Wende, es kommt zu einer traurigen Entwicklung. Der Mensch rebelliert gegen Gott, wird ungehorsam gegen Gottes Gebote. Er lässt sich durch Satan, der eine Schlange benutzt als erstes Medium in der Geschichte des Okkultismus, lässt der Mensch sich verführen. Das heißt, Eva und sie verleitet dann Adam zur Rebellion. Und die Schlange sagt, Gott sei ein Lügner. Das werde gar nicht geschehen, wenn sie den Bund brechen, dass sie sterben. Und Eva glaubt dieser Lüge, dass Gottes Wort falsch sei. Das ist der Ursprung von allem Elend. Die Folge ist Fluch, Schmerzen, Tod. Der Tod kommt in die Schöpfung hinein. Auch die Erbsünde. Römer 5, Vers 12 erklärt uns, dass von Adam her die Sünde, das heißt die sündige Natur, die ab dem Sündenfall in ihm war, von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und das erste Elternpaar wird ausgetrieben aus dem Paradies. Danach bekommen sie Kinder. Das ist ein Hinweis, dass es nicht so lange gegangen ist. Von der Schöpfung bis zum Sündenfall. Denn sie hatten ja den Auftrag, sich zu vermehren, aber bis zum Sündenfall war Eva noch nicht schwanger geworden. Das kam erst danach. Und der erste Sohn erweist sich nicht als die Erfüllung der großen Hoffnung, sondern er wird der erste Mörder. Und es wird eine Zivilisation ohne Gott aufgebaut. Kain, der Brudermörder, baut eine Stadt, nennt sie nach dem Namen seines Sohnes Hanoch, und er entwickelt also zusammen mit seiner Nachkommenschaft eine gewaltige Zivilisation. Einer der Nachkommen wird der erste Musiker, nämlich ein Sohn von Lamech, siebte Generation danach. Und ein anderer wird ein richtiger Händler. Also da haben wir den Anfang der Ökonomie. Der hat nicht nur eine Herde, sondern in der Mehrzahl, und war also ein großer Dealer, Händler. Und ein weiterer Sohn von Lamech, der baut die erste große Technologie auf. Er ist der Vater von all denen, die Eisen und Kupfer bearbeiten. Interessant, er hat also nicht gewartet, bis die Eisenzeit kommt, sondern das war schon vorsintflutlich da. Eisen und Kupfer. Ja, und dieser Lamech selber bricht ganz bewusst den Bund mit Adam, in dem ja Gott festgelegt hat, die Ein-Ehe von einem Mann und einer Frau. Und er heiratet frech, wie uns 1. Mose 4 das alles beschreibt, eine zweite Frau. Und er wurde von einem jungen Mann verletzt und dann hat er ihn umgebracht. Und das hat er dann in Verse gefasst. Wir finden dort in 1. Mose 4 das erste Gedicht von Menschen nach dem Sündenfall. Und zwar ist es so, dass er, also was er da formuliert über diese Ermordung, das fasst er effektiv in hebräisches Versmaß. Und da benutzt er also Poesie, um das Böse zu verherrlichen. Das ist der Ursprung von dem, wie dann später Literatur verwendet wird, um das Böse zu verherrlichen. Und was mit Literatur dann auch zusammenhängt, Film, die Filmindustrie, das Böse wird künstlerisch verherrlicht. Und das machen die alles, um ihre Leere ohne Gott zu füllen. Nicht wahr? Musik an sich, kann man nicht sagen, ist schlecht. Der Gebrauch entscheidet. Und auch die Art der Musik. Aber man kann auch nicht sagen, Wirtschaft ist etwas Schlechtes. Nein, es kommt darauf an, wozu wir Wirtschaft betreiben. Wenn es darum geht, einfach sich zu bereichern und eben die Leere ohne Gott durch Luxus ausfüllen zu können, dann ist ein Problem da. Mit Technologie genau auch. Es geht darum, wie wir damit umgehen. Aber eben da sehen wir, wie diese Dinge benutzt werden, um von Gott abzulenken. Und weiter lesen wir in 1. Mose 6, wie die Gewalt immer mehr zunahm und auch okkulte Perversion. Es wurde so schlimm, dass schließlich Gottes Gericht kommen musste. Aber bevor ich davon spreche, noch etwas. Wir finden in 1. Mose 5 10 Generationen beschrieben. Von Adam, Seth, Enosch und so weiter, bis auf Noah. Auch die genauen Jahreszahlen werden uns angegeben, sodass wir sagen können, dieses erste Zeitalter dauerte genau 1656 Jahre. Und immer wieder heißt es da, und er starb. Und er starb. Und er starb. Das ist ein Refrain, wie Paukenschläge, der zeigt die Wahrheit seit dem Sündenfall. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann, nach 120 Jahren Gnadenzeit, während dieser Zeit hat Noah durch den Heiligen Geist geleitet, gepredigt, da kam das Gericht der Sintflut. Und es war ganz schlimm, wenn man denkt, da predigt einer 120 Jahre, und durch den Heiligen Geist. Aber nur seine Familie, seine Frau, seine drei Söhne und ihre Frauen sind bereit, umzukehren und die rettende Arche in Anspruch zu nehmen. Unglaublich. Heute würden manche sagen, der hat die falsche Methode verwendet. Der hätte anders evangelisieren müssen. Dann wären die Leute in Scharen gekommen. Nein. Er wird genannt im Neuen Testament der Prediger der Gerechtigkeit. Es war so, weil die Menschen nicht wollten. Die Gnade Gottes war da für alle. Aber wir sehen, es ist genau nach dem Schema ein guter Anfang. Gott schließt einen Bund mit den Menschen, gibt Segen, eine traurige Entwicklung. Der Mensch erweist sich Gott gegenüber als untreu. Es gibt Niedergang und schließlich ein Ende, das Gericht fordert. Gott greift mit der Sintflut ein und richtet den untreuen Menschen. Alles endet mit Fluch. Und dann kommt das zweite Heilszeitalter. Von Noah bis Abraham. Wir machen hier einen kurzen Unterbruch, sagen wir 5 Minuten. Mir wurde gesagt, ob ich das musikalisch füllen könnte. Mache ich mit einer Passacaglia von Händel. Und wer auf die Toilette gehen muss, hat die Gelegenheit. Ist das recht so? Dann fahren wir weiter. Wir fahren weiter mit dem zweiten Heilszeitalter von Noah bis Abraham. Hier ein Luftbild, NASA-Bild von dem Gebirge Ararat, auf dem die Arche von Noah gelandet war. Und das zweite Bild mit all diesen geologischen Formationen zeigt die Auswirkungen, die weltweiten sichtbaren Auswirkungen der Sintflut, die den Einschnitt bildet, der das erste von dem zweiten Zeitalter trennt. Aber wir sehen gleich in 1. Mose 9, Gott schließt mit Noah und seinen Söhnen einen Bund. Und von diesem Bund wird gesagt, er wird geschlossen mit der ganzen Erde. Und ausdrücklich wird hier gesagt, er dauert, solange die Erde besteht. Das ist sehr wichtig, weil wir, die wir ja in einem späteren Zeitalter leben, müssen uns fragen, gilt das noch aus dem Bund von Noah? Und da müssen wir sagen, ja natürlich, die Erde ist ja noch da, oder? Ja, also es gilt noch. Und das ist natürlich wichtig. Gott hat da nicht nur Segen gegeben und auch einen Auftrag erteilt. Er hat gesagt, füllt die Erde. Das heißt, breitet euch aus, sodass das gesamte Festland, bewohnbare Festland, eben besiedelt wird. Das war eigentlich eine Hausordnung, die schon im ersten Zeitalter galt. Denn dort hatte Gott schon gesagt, füllet die Erde. Ja, also wir sehen, gewisse Dinge sind Grundsätze, die auch in einem weiteren Zeitalter Gültigkeit haben können. Aber es gibt auch Unterschiede. Denn in diesem Kapitel 9 von 1. Mose, da sagt Gott, ihr dürft alles Fleisch essen. Ihr dürft Tiere schlachten, um sie zu essen. Natürlich, früher hatte man auch schon Tiere geschlachtet. Man denke an Abel und seine Opfer. Aber nicht als Nahrung, denn es galt das Gebot der vegetarischen Nahrung. Aber jetzt sagt Gott, ihr dürft auch für die Nahrung. Und wenn ihr schlachtet, dann müsst ihr das Blut ausfließen lassen. Also das Blut darf man nicht nach der Schlachtung zurückholen und zu Nahrungsmitteln verarbeiten. Wie man das ja heute noch macht in unserer Gesellschaft, dass man Blutwürste produziert. Das wäre also nicht richtig. Schlachten, natürlich Restblut bleibt immer drin. Übrigens auch, wenn man koscher schlachtet. Und geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass das, was geschlachtet ist, und dann durch die Schlachtung ausgeflossen ist, das soll man nicht zurückholen. Und jetzt versteht man plötzlich Apostelgeschichte 15. Da wurde doch die Frage gestellt in der frühen Gemeindezeit, wie ist das eigentlich mit den Menschen, die sich aus nichtjüdischen Völkern bekehren? Müssen die jetzt eigentlich auch den Bund vom Sinai einhalten und sich beschneiden lassen und diese Gebote befolgen und die jüdischen Feste feiern? Und da machen die Apostel klar, nein. Sie sollen nicht unter dieses Joch des Gesetzes gestellt werden, denn dieses Joch war eben nur Israel gegeben. Und darum mussten sie nicht beginnen, den Sabbat zu halten. Aber die Apostel erklären dort in dieser Besprechung in Jerusalem, aber diese notwendigen Dinge, die müssen sie beachten. Sie müssen sich enthalten von Hurerei, also von außerehelichem Verkehr, und sie müssen auch sich enthalten von Götzen und Götzenopfern. Und drittens sollen sie sich auch enthalten von Blut und von Ersticktem. Und damit wird gesagt, ja, der Bund vom Sinai, der wurde mit Israel geschlossen und der gilt jetzt nicht für diese Bekehrten aus den Heidenvölkern, aber der Bund von Noah, der gilt natürlich immer noch. Und darum müssen sie sich enthalten von Blut. Und sie sagen, und Ersticktem. Ja, deswegen. Das Problem haben wir hier nicht so. Aber in Afrika ist das sehr, sehr aktuell. Da stellt einer Fallen auf im Urwald und dann nach einiger Zeit geht er dann hin und holt das Tier aus der Falle heraus, das in der Zwischenzeit erstickt war. Und natürlich, das ist noch nicht verwest. Man kann das immer noch, könnte das immer noch genießen, das Fleisch. Aber wenn man dann die Kehle aufschneidet, fließt das Blut nicht mehr ab. Das geht nicht mehr. Das muss man sofort nach der Tötung mit dem Schächten das Tier so schlachten. Dann geht's raus, aber bei dem Erstickten nicht. Und darum sagen sie, das sollen sie nicht tun. Und ich habe das schon sehr konkret erlebt. Ich habe dieses Thema behandelt in Thailand für Leute, insbesondere aus den Bergstämmen von Thailand. Und dann sind wir zu dem Thema gekommen. Ich habe da nichts geahnt und plötzlich sagt mir mein Übersetzer, wir haben ein Problem. Zum Beispiel, da haben wir einen Bruder, der ist vom Stamm der Karen. Und es ist ganz wichtig, das gehört zur Gemeinschaft, dass man miteinander Blut isst. Das können wir nicht machen. Boah, das steht so in der Bibel. Ja, das war dann ziemlich dicke Luft, muss ich sagen. War mir nicht mehr so wohl. Ich wäre lieber wieder nach Hause gegangen. Habe dann weitergemacht. Aber interessant, später bin ich dann wiedergekommen und dann wird mir gesagt, ja, also könntest du nicht auch mal noch in die Berge kommen, im Dschungel, und das dort den Lahu erklären. Das ist ganz wichtig, dass sie das wissen. Also, da war ein Widerstand, aber die hatten Zeit gebraucht, um zu sehen, ja, das steht im Wort Gottes. Das war ja nicht meine Erfindung. Und ist immer noch gültig, wie das Apostelgeschichte 15, 16 und 21 bezeugt. Und noch etwas. Warum das Gebot, sich von Hurerei enthalten? Da beziehen sich die Apostel zurück auf den Bund von Adam. Denn in dem Bund von Adam hat Gott die Ehe eingesetzt. Und zwar von einem Mann und einer Frau. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch werden. Also Gott will die Ehe von einem Mann und einer Frau, nicht zwei oder drei Frauen. Und eben von einem Mann und einer Frau. Ja, nicht von zwei Männern oder zwei Frauen. Das Das lehrt die Bibel. Das gehört zum Bund mit Adam. Und Hurerei, das Wort bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr vor oder neben der Ehe. Und darum wäre das ein Bruch des Bundes mit Adam, der in dieser Hinsicht immer noch gilt. Und das mit dem Götzen und Götzenopfer. In 1. Mose 1 stellt sich der wahre Gott Adam vor, als der Herr Gott. Und es gibt keinen anderen Schöpfer, als nur dieser eine Gott. Und darum ist Götzendienst und Genuss von Götzenopfer, wo man eben ausdrückt, dass man Gemeinschaft hat mit Göttern, geht gar nicht. Aber das ist auch begründet im Bund von Adam, der also insofern immer noch Gültigkeit hat, durch die Zeitalter hindurch. Aber eben, wie gesagt, das vegetarische Gebot, das ist mit dem Bund von Noah aufgehoben und von da an gilt das Gebot, Fleischgenuss ist erlaubt. Aber natürlich wieder mit einem Gehorsamstest. So wie das war bei der vegetarischen Nahrung, alles außer von einem Baum. Sagt Gott, alles Fleisch außer das Blut. Gehorsamstest. Und es hat noch mehr praktische Bedeutung. Es war ja von Anfang an klar, dass Gott nach dem Sündenfall für den Menschen einen Ausweg schaffen würde. In 1. Mose 3, Vers 15 sehen wir nämlich, gerade nach dem Sündenfall, dass Gott zur Schlange sagt, dass ein Nachkomme von Eva, der Same der Frau, eines Tages kommen würde und er werde der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten und dabei eine Todeswunde erleiden. Denn Gott sagt, die Schlange werde ihm in die Ferse beißen oder in die Ferse stechen. Ja? Schlangen stechen ja mit dem Giftzahn. Und so eine Todeswunde erleiden. Und das war ein Hinweis, ein erster Hinweis auf den kommenden Messias, den Erlöser. Und das wurde also so angekündigt. Und da wusste man, Erlösung wird kommen. Aber dazu muss jemand sterben. An unserer Stelle. Und dadurch, dass Gott sagt, ihr dürft dieses Fleisch essen, dann hat man erfahren, ich darf leben, weil ein anderer für mich gestorben ist. Ich war, auf diese Weise kommt das nächste Mal der Genuss von Rindfleisch eine ganz andere Bedeutung. Wenn das bewusst ist, man dankt Gott, dass wir das essen dürfen und denkt daran, ich lebe, weil ein anderer für mich gestorben ist. Dann hat das eine geistliche Botschaft. Ja, und das, indem wir das Blut eben abfließen lassen bei der Schlachtung und nicht zurückholen, drücken wir aus, das Blut ist etwas Besonderes. Denn Gott wird einmal die Erlösung schaffen durch Blut. Das ist der Punkt. Blut soll dann also nicht etwas Alltägliches werden. Ein alltägliches Genussmittel. Und darum dieses Verbot. Ja, ich habe das mal so ziemlich krass erlebt. Ich war unterwegs nach Norddeutschland mit dem ICE und das mache ich nicht oft, aber da bin ich in den Speisewagen gegangen und habe mir was bestellt und gegenüber saß eine ältere Dame, so ziemlich gepflegt, ja, und dann habe ich begonnen zu essen und da beginnt sie mich anzusprechen. Vorher nichts. Sagt sie, zuerst betet der Mann und dann frisst er dieses Fleisch. Ja, dann habe ich natürlich mich schnell fassen müssen und habe gesagt, ja, es kann natürlich schon sein, dass man Mühe hat mit dem Gedanken, ich lebe, weil ein anderer für mich gestorben ist. Ja, ich bin Buddhistin. Sagt sie mit richtigem deutschen Akzent, ja? Ja, und da waren wir genau im Zentrum. Der Gedanke Erlösung durch Stellvertretung, das konnte sie nicht ertragen. Und da hängt auch diese Ablehnung zusammen. Dass sie nicht ertragen konnte, dass jemand da ein Hähnchen verspeist. Ja, aber das hat eben tiefere Bedeutung. Noch etwas. Gott setzte in 1. Mose 9 auch die Obrigkeit ein. Und zwar sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Das war eine neue Hausordnung. Abel wurde ermordet von seinem Bruder. Aber niemand hatte den Auftrag, Kain zu bestrafen für diesen Mord. Gott hat ihn sogar diesbezüglich geschützt. Aber jetzt sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, wer ein Geschöpf, das im Bild Gottes geschaffen ist, tötet, der muss selber sterben. Und Gott sagt, nicht er werde das ausführen, sondern wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Und da hat Gott also Menschen über andere Menschen gesetzt. Und das war die Einsetzung der Regierung. Das ist genau das, was Paulus in Römer 13 sagt, dass jede Obrigkeit von Gott eingesetzt, von Gott verordnet ist. Und darum sehen wir dann in den weiteren Texten 1. Mose, nämlich 1. Mose 10, wie Nimrod der erste gewaltige Herrscher wurde. Der Anfang seiner Herrschaft war das Königreich Babel. Er war auch der Anführer des Turmbaus und des Städtebaus. Aber da sehen wir, da beginnt das mit der Obrigkeit. Und das wurde von Gott so verordnet. Das war auch wieder eine neue Hausordnung, die es so vorher eben noch nicht gegeben hatte. Und auch die Einsetzung, dass die Obrigkeit grundsätzlich die Schwertgewalt hat. Und das bestätigt das Neue Testament in Römer 13. Die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Ja, und das Schwert ist ja nicht da, um jemanden zu kitzeln unter den Armen. Das ist die Schwertgewalt. Und von daher lässt sich eben auch erklären, die Polizeigewalt, die Gott dem Staat anvertraut hat, nicht um Unrecht zu tun, aber um Unrecht eben zurückzudrängen. Aber wir sehen nach diesem Anfang mit Bundesschluss und Segen einen traurigen Niedergang. Noah wird ein Weingärtner und er betrinkt sich. Er missbraucht den Wein. Und dann führt er sich ganz unkontrolliert auf, er geht in sein Zelt, entblößt sich in unwürdiger Weise und sein Sohn Ham belustigt sich in übelster Weise über seinen Vater und erzählt das seinen Geschwistern und verachtet seinen Vater, der völlig versagt hatte. Nachdem Noah wieder ganz bei Sinnen war und erfährt, was geschehen ist. Übrigens, die Brüder sind dann ins Zelt gegangen, aber rückwärts. Sie wollten ihren entblößten Vater nicht sehen, sondern haben ihn würdevoll zugedeckt. Das ist übrigens auch ein Hinweis, dass es wichtig ist in der Familie, diesen Abstand zu haben. Und das ist auch ein wichtiger Schutz gegen Übergriffe in der Familie. Ich weiß, es gibt Familien, die sagen, das ist kein Problem. Die Kinder können die Eltern entblößt sehen, das sei ganz natürlich. Aber das ist nicht biblisch. Und das ist eben ganz wichtig. Und auch ein Vater soll seine Töchter nicht sehen. Wenn sie eben ein gewisses Alter erreicht haben und dieser Abstand ist ganz wichtig und das ist ein ganz natürlicher Schutz, dass eben in der Familie die Beziehungen absolut entsexualisiert sind. Und dieser Ausdruck wurde auch verwendet. Vor einigen Jahren gab es einen Gerichtsfall in der Schweiz, da wollte jemand seine Stieftochter heiraten. Das geht natürlich nicht nach Gesetz. Aber der hat darauf gepocht, er möchte seine Stieftochter heiraten. Das Gericht muss sich dessen annehmen. Und die Richter haben entschieden, nein, das geht nicht. Weil Familienbeziehungen, und da war ja nicht mal Abstammung, sondern es war Adoption, Familienbeziehungen müssen ganz entsexualisiert sein. Die haben das verstanden. Noch in der heutigen Zeit. Ja, und das war so ein kurzer Exkurs. Aber eben Hams Sohn wird in der Folge verflucht, also Kanaan. Und darum kam auch später dieses Gericht über die Kanaaniter durch das Volk Israel. Übrigens nicht Ham wurde verflucht. Das ist sehr wichtig. Weil das wurde ja in der Vergangenheit von Rassisten verwendet gegen die Schwarzafrikaner. Die hätten die Sklaverei verdient und schließlich sei ein besonderer Fluch auf Ham. Und natürlich, die Schwarzafrikaner stammen von Ham ab. Und zwar über seinen Sohn Kusch. Kusch heißt schwarz und ist im späteren Alten Testament, in 1. Mose 10 wird Kusch als Sohn erwähnt, in dem späteren Alten Testament ist das der Name für Sudan, Äthiopien. Also das schwarzafrikanische Land südlich von Ägypten. Und die stammen also von Ham ab, aber nicht von Kanaan. Und nur Kanaan war verflucht. Die Schwarzen haben keinen Fluch auf sich. Nun, ich habe schon erklärt, wie Nimrod der erste Gewaltherrscher wird. Also die Obrigkeit funktioniert, aber nicht nach Gottes Gedanken. Und sein Name Nimrod heißt, lasst uns rebellieren. Das führt ja zum Bau der Stadt Babylon. Die Menschheit möchte sich nach der Flut bewusst nicht ausbreiten. Sie brechen den Bund mit Noah. Gott hat gesagt, füllet die Erde. Aber die wollten zusammenbleiben, weil zusammenbleiben bedeutet, man hat gerade die Globalisierung in der eigenen Stadt. Und so ist man stärker und kann sich schneller entwickeln. Aber Gottes Plan war anders. Zerstreuen. Und darum sehen wir dann, wie Gott später eingreift mit der Sprachenverwirrung. Aber wir sind noch nicht so weit. Es kommt zum Turmbau. Und das war nicht ein Aussichtsturm, sondern ein Götzentempel. In Jesaja 47,12 lesen wir, dass Babylon von Jugend an Magie betrieben hat. Und dieser Götzendienst mit Türmen, das ist bekannt aus der Geschichte des Zweistromlandes, denn es gab später viele Kopien vom Turm von Babel. Und das sind diese besonderen Türme, die man nennt Zikkurat. Hier ein Bild. Diese Stufentürme, zu oberst ein kleines Haus, ein Allerheiligstes, und da sollte zum Beispiel der Geist des Mondgottes oder irgendein anderer angeblicher Gott herabsteigen, und die Menschen über Treppen würden aufsteigen zu den Göttern, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. So war das also der Anfang von Götzendienst und Okkultismus, Magie. Es war aber auch der Ausdruck des Hochmuts des Menschen, einen so besonders hohen Turm zu bauen. Und es war eben die Rebellion gegen Gottes Gebot, die Erde zu füllen. Wir lesen auch in 1. Mose 10 weiter, dass die Menschheit sich organisiert, nicht nur in Babel, sondern dann in Erek, Akkad, Kalne, Assur, Ninive. Das sind diese großen Städte, Zentren von Zivilisation, gleich nach der Sintflut. Auch Sodom und Gomorra werden bereits erwähnt in 1. Mose 10. Da sehen wir, dieser Niedergang wird immer schlimmer. Und zwar so schlimm, dass schließlich Gott eingreifen musste. Ich muss noch kurz erklären. Noah hatte ja drei Söhne. Sem, Ham und Japhet. Und 1. Mose 10 sagt, dass über diese Söhne und ihre Nachkommen schließlich die ganze Erde besiedelt wurde. Und 1. Mose 10 macht uns schon klar, dass also Nachkommen von Ham nach Afrika gegangen sind. Ein Sohn heißt ja Mitzrayim. Und das ist in der Bibel der spätere Name für Ägypten. Arabisch sagt man Ägypten Misr. Das ist verwandt mit Mitzr, Mitzrayim. Das Aim ist dann quasi die Dualform, das heißt eigentlich Doppel-Ägypten, weil Ägypten oft in der Geschichte ein Doppelreich war von Ober- und Unterägypten. Ja, also Mitzrayim, ein Sohn von Ham, und dann wird eben Kusch erwähnt, dessen Nachkommen dann das Gebiet südlich von Ägypten besiedelt haben. Und so haben sich die Schwarzafrikaner dann bis nach Südafrika ausgebreitet. Semiten haben sich, also Nachkommen von Sem, haben sich ausgebreitet im Nahen Osten. Und Nachkommen von Japhet, die sind nach Europa gezogen. Ich muss vielleicht kurz erwähnen, in 1. Mose 10, da werden die Nachkommen von Japhet aufgezeichnet in Vers 2. Und da wird gesagt, Gomer, Magog und Madai und Javan und Tubal und so weiter. Und Mesech und Tiras und so weiter. Und dann in Vers 5, von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln der Nationen. In ihren Ländern, jede nach ihrer Sprache, nach ihren Familien, in ihren Nationen. Das Wort Inseln hier, auf Hebräisch Iyim, das ist ein ganz interessanter Ausdruck. Die Elbefelder hat hier eine Fußnote und erklärt sehr gut, oder Küstengebiete. Inseln oder Küstengebiete. Und zwar wird erklärt, das hebräische Wort bezeichnet im Alten Testament die Inseln und Küstengebiete des Mittelmeeres. Von Kleinasien bis Spanien. Dieser Ausdruck Iyim, der dann später im Alten Testament noch viele Male vorkommt, bezeichnet eigentlich Europa. Europa in der Bibel. Und ein Nachkomme von Japhet war eben Gomer. Und von ihm stammen die Kelten und Germanen ab. Dann wird auch erwähnt Javan. Später in der Bibel ist Javan die Bezeichnung für Griechenland. Und auch im modernen Hebräischen sagt man für Griechenland Javan, für Ägypten Mitzrayim. Also die Namen sind da immer noch voll lebendig. Und wir haben auch gelesen, Mesech und Tubal, das sind Völker, die sich dann angesiedelt haben im Gebiet zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Und die sind ganz wichtig im Blick auf das spätere Russland. Darum wird Mesech, Rosh Mesech und Tubal erwähnt in Ezekiel 38, wenn diese Großmacht der Endzeit im äußersten Norden von Israel aus gesehen erwähnt wird, das ist eben Russland. Ja, und so hilft diese Völkertafel enorm, um sich in der Geschichte zu orientieren. Insgesamt werden 70 Namen dort aufgeführt. Und dieses Kapitel 1. Mose 10 nennt man ja die Völkertafel. Und gibt uns also die Basis, um die Geschichte der Völker zu verstehen. Und interessant ist also, die ganze Menschheit geht zurück auf drei Väter, beziehungsweise drei Mütter. Und heute kann man ja über die Gentests, kann man die ganze Menschheit einteilen in Abstammungsgruppen. Und man nennt das Haplogruppen. Und eigentlich geht die ganze Menschheit, ich betrachte jetzt mal nur die Mutterlinie, die man über die mitochondriale DNA ermitteln kann. Weil diese DNA in den Mitochondrien, in den Energiemaschinen der Zellen, die wird nur weitergegeben von Müttern. Und darum eignet sich das sehr gut, um eben da die Mutterlinie zurückzuverfolgen. Die Vaterlinie kann man über das Y-Chromosom zurückverfolgen. Jahrtausende zurück. Und jetzt nehmen wir nur die Mutterlinie. Das geht also zurück auf drei Ur-Haplogruppen, L, M und N. Und aus diesen Haplogruppen sind dann die anderen Haplogruppen herausgekommen. Und so kann man wirklich nachvollziehen, wie die ganze Menschheit vom Nahen Osten aus über L, M, N und M ausgebreitet worden ist weltweit. Wir sind alle nur eine Familie. Das kann man heute ganz klar sagen. Und interessant ist, dass man dann noch weiter zurückgehen kann. Man kann zeigen, dass die ganze Menschheit abstammt von einer Frau. Also alle heute lebenden Menschen, ob Aborigines in Australien oder Indianer in Kalifornien oder eben Schweizer in Europa, alle gehen zurück auf die gleiche Urmutter. Und wenn man das so berechnet, es gibt ja da, in jeder Generation gibt es dort kleine Veränderungen, Abschreibefehler. Das sind Mutationen. Und diese Mutationen bilden in unseren Mitochondrien ein Muster. Und so kann man eben herausfinden, wer von welchem Urvolk abstammt. Sagen wir 3000 Jahre zurück. Ja? So habe ich ganz interessante Dinge gesehen bei mir. Da bin ich verwandt mit Mizrachi, Juden aus Irak. Und ja, da kann man also so weit zurückgehen. Und wenn man eben mit der ganzen Menschheit zurückgeht und schaut, wie viele Mutationen gibt es von dem Ursprung her und ermittelt, wie schnell das Mutationstempo ist heute beobachtbar, dann war diese Urmutter vor 6000 Jahren. Das ist der Hammer. Das wurde in Nature Genetics, also eine der führenden Zeitschriften auf dem Gebiet der modernen Genetik, veröffentlicht. Also fantastisch. Man kann das heute nachvollziehen. Ja, tatsächlich, die Menschheit ist eben eine Familie, geht zurück auf eine Urmutter vor ungefähr 6000 Jahren. Und das entspricht genau der Chronologie der Bibel. Das wussten wir ja schon immer. Und dass wir eine Familie sind, wussten wir auch schon immer. Und darum wussten wir schon längst, dass Rassismus eine Torheit ist. Wir wussten ja sowieso, dass wir eine Familie sind. Aber es ist doch gut, dass man das hört und so vielleicht auch argumentieren kann mit Leuten, mit denen man Gespräche führt. Ja, jetzt sehen wir hier die 10 Generationen von Sem bis auf Abraham. Gott hatte Sem speziell gesegnet. Und zwar sagt Noah, dass eben Gott der Gott Sems sei. Und darum geht die Linie auf den Messias über diese Linie von Sem, Arpachshad, Shelach, Eber bis auf Abraham. Wir haben auch hier die genauen Jahreszahlen. Und so können wir eine Chronologie entwickeln, wie wir das gemacht haben mit den 10 Generationen vor der Flut, mit den 10 Generationen nach der Flut. Das gibt eine Epoche von nun 427 Jahren. Was auffällt, das Alter geht immer mehr runter. Aber gleich nach der Flut finden wir bei diesen Patriarchen immer noch erstaunlich hohe Alter. Aber nicht mehr so wie vor der Flut. Ich brauche mir denken an den Ältesten, der genannt wird, Methuselah, 969 Jahre. Und da denken manche, ja, aber wie soll man das mit diesen Jahren verstehen? Ist das ein anderes Zählsystem oder was steckt da dahinter? Ja, wir sehen, wie das dann allmählich runtergeht. Sehen wir Tara noch 205 und dann sein Sohn Abraham 175 und das Alter geht weiter runter. Später beim Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung, da sagt Mose von Israel, unsere Tage sind 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80. Also es geht kontinuierlich runter. Aber was auch noch interessant ist, wenn man die Zahlen hier von Sem bis Abraham aufzeichnet in einem XY-Diagramm, dann ergibt das eine negative Kurve. Und zwar also eine mathematische Funktion mit den üblichen kleinen Abweichungen. Und das ist sehr interessant, weil diese Art von Mathematik gab es im Altertum nicht. Das ist in der Geschichte der Mathematik eine relativ junge Erscheinung. Und das macht klar, dass diese Zahlen unmöglich von jemandem erfunden worden sind. Ganz viele Prozesse in der Biologie kann man mit solchen Kurven, mit solchen mathematischen Funktionen beschreiben. Und was deutlich ist, es liegt ein biologischer Prozess vor hier, der dafür verantwortlich ist, dass das Alter so zurückgegangen ist. Und wir haben diesbezüglich auch gewisse Vorstellungen heute durch die Genforschung, aber es ist nicht unser Thema. Aber damit möchte ich nur einfach sagen, dass diese Zahlen, die sind real und die müssen wir unbedingt so stehen lassen, wie sie hier aufgeschrieben sind im hebräischen Text der Bibel. Ja, aber dann sehen wir, Gott muss mit Gericht eingreifen, weil das Böse sich so zugespitzt hatte unter Nimrod und so kommt es zur Sprachenverwirrung. Gott hatte Adam eine Ursprache angegeben und die wurde gesprochen von den Nachkommen bis zum Turm von Babel, aber dann hat Gott plötzlich neue Sprachsysteme den verschiedenen Stämmen in Babel eingegeben. Sie konnten sich nicht mehr verstehen und dann trennten sie sich und erfüllten Gottes Gebot, die Erde zu füllen. Und so kam es zur ersten großen Völkerwanderung, durch die schließlich eben die ganze Welt besiedelt wurde. Die Völker wurden zerstreut. In 1. Mose 10, Vers 25 heißt es, in den Tagen von Peleg wurde die Erde verteilt. Man hat das auch schon verstehen wollen in Bezug auf die Aufteilung der Kontinente. Aber es ist eigentlich so, wir haben Argumente, dass diese Trennung der Kontinente in der Sintflut erfolgt ist. Und man muss also eigentlich diesen Vers, 1. Mose 10, Vers 25, verstehen, dass in der Generation von Peleg dann diese Aufteilung der Völker losgegangen ist. Und weiter ist es so, dass Gott die Völker in Unwissenheit und Unmoral fallen ließ, ab diesem Punkt. So lesen wir in Römer 1, wo Paulus die Völker der Welt ohne Bibel beschreibt, da sagt er, darum hat Gott sie auch dahin gegeben. Er erklärt, eigentlich wüssten sie, dass es einen Schöpfer Gott gibt, der verehrt werden soll. Aber sie haben lieber vorgezogen, die Natur zu verehren, wie es in Babel getan wurde, mit dieser Götterverehrung. Da wurden mit der Verehrung des Mondes, mit der Verehrung der Sonne und der Sternbilder und so weiter, wurde die Natur verehrt anstatt der Schöpfer. Und dann sagt Paulus, darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und auch weiter in Vers 28, und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben in einem verworfenen Sinn. Und so ging die Moral der Völker immer mehr abwärts in ihrer weiteren Geschichte. Und sie haben ihre Religionen, die eben die Verehrung der Natur anstatt des Schöpfers ist, in der Folge immer mehr ausgebaut. Und so entstanden auch die Religionen wie Hinduismus, später Buddhismus, Taoismus und so weiter und so fort. Paulus sagt in einer Ansprache an Heiden in Apostelgeschichte 14, Vers 15, Gott, der in den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Da meint er eben diesen Weg von Babel über die ganze Welt hinweg. Und vor dem Areopag in Athen sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen. Diese Zeiten der Unwissenheit, die begannen mit dem Turm von Babel und der Zerstreuung. Aber wir haben gleich gesehen, es sollte nicht immer so sein, dass Gott die Völker einfach gehen lässt, denn mit dem Kommen des Herrn Jesus und dem Auftrag der Weltmission, den auch Paulus begonnen hat auszuführen, da kam er nach Athen und sagt, jetzt ist diese Zeit vorbei. Jetzt sollen Menschen an allen Orten umkehren zu dem wahren Gott. Gott hat die Völker zwar gehen lassen, aber hat sie nicht vergessen. Und darum ist 1. Mose 10 so ein Kapitel, das mir so zu Herzen geht. Diese 70 Namen sind eigentlich Gottes Missionsdokument, dass er die Völker nie vergessen hat, dass er diese Welt nach wie vor liebt und bereit sein wird, schließlich seinen Sohn zu geben für die Welt, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Johannes 3, Vers 16. Aber in Josua 24, da erfahren wir, Josua sagt, dass Abraham und Nahor und auch Tara, dass die Götzendiener waren. Also das heißt sogar, die messianische Linie von Sem auf Abraham, da ging es so runter, dass die schließlich am Schluss auch in den Götzendienst gefallen sind. Es ist also genau nach Schema gegangen. Ein guter Anfang, Gott schließt einen Bund mit dem Menschen, mit Segen. Eine traurige Entwicklung, der Mensch erweist sich als ungehorsam, es gibt Niedergang und es endet mit dem Gericht Gottes und mit Fluch. Und jetzt haben wir die große Pause, eine halbe Stunde, und dann gehen wir weiter mit dem dritten Heilszeitalter von Abraham bis Mose.